Herzlich willkommen zu Power and Pace. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Wir machen euch fit für die Saison. Mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier, wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace.
Moin aus Hamburg und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace, unser Triathlon-Training-Podcast. Und auch die heutige Folge wird wieder mal präsentiert von Swift. Swift ist die App, die dich mit Radfahren auf der ganzen Welt verbindet und mit der das Indoor-Training glücklicherweise endlich richtig Spaß macht. Es gibt strukturierte Workouts, Trainingspläne, denen man ganz leicht folgen kann, Online-Gruppenfahrten und wieso sollte man hier und da nicht auch einmal ein paar virtuelle Rennen ausprobieren. Du kannst sogar ein Meetup für dich und deine Freunde organisieren. Wer Gerd Roschmann und die Power and Pace Community kennt, ist damit schon vertraut und dann könnt ihr nämlich gemeinsam auf Swift fahren. Nur der Kaffee oder der Espresso am Ende, der macht sich nicht von selbst, den musst du eventuell selber aufbrühen. Mit Swift kannst du unseren Podcast hören, während du auf dem Champs-Élysées unterwegs bist und alles, was du dazu brauchst, ist ein Rad, ein Indoor-Trainer und selbstverständlich die Swift-App. Teste Swift jetzt für 7 Tage kostenlos und vor allem ganz unverbindlich auf swift.com. Und uns bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, ganz viel Spaß beim Training und jetzt vor allen Dingen beim Zuhören. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin Projektleiterin von Power and Pace und habe heute die Zahnärztin hier in Barmbek-Nord, Frau Dr. Neda Rahimian, zu Gast und freue mich, dass auch wir heute wieder die Freude haben, miteinander zu sprechen und uns persönlich nochmal gegenüber sitzen. Herzlich willkommen.
Hallo, die Freude ist ganz meinerseits. Ich stelle mich nochmal vor. Ich bin Dr. Neda Rahimian. Ich habe eine Praxis in Barmbek, die heißt Fit Dentist, ist spezialisiert unter anderem auch auf Sportler und Athleten aus aller Welt. Und ich freue mich, heute zu Gast sein zu dürfen.
Ja, wie gesagt, die Freude ist ganz meinerseits. Und wir machen jetzt einmal einen Kopfsprung direkt in das Thema rein. Wir wollen uns heute unterhalten über die Zahngesundheit in Verbindung mit der Sporternährung, was vor allen Dingen, wie wir gleich darauf zu sprechen kommen werden, für Triathleten bzw. Ausdauersportler immer noch mal ein bisschen spezieller ist, weil wir doch hier und da andere Sachen aufnehmen, vor allem im Wettkampf, als das bei Kraftsportlern beispielsweise der Fall ist. Und was ich in der Vorbereitung auf die heutige Aufnahme schon mal gelernt habe, ist, dass auch unter Triathleten neben anderen Sportarten eben vermehrt Erosion an den Zähnen festzustellen sind. Was versteht man denn in der Zahnmedizin genau unter diesem Begriff Erosion und wodurch entstehen sie?
Erosion sind Angriffe durch Säuren und das ist eigentlich als chemisch induzierte Karies zu beurteilen. Mhm. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel diese ganzen isotonischen, zuckerhaltigen, säurenhaltigen Getränke zu sich nimmt, dass dann dementsprechend ein chemischer Prozess auf der Zahnoberfläche stattfindet. Während eine Kavität, also ein Loch im Zahn, wie man es im Volksmund nennt, dementsprechend durch Zucker alleine bewerkstelligt wird, sind Erosion zum Beispiel auch durch Red Bull, also Energy Drinks, durch Dressings und so weiter. Also das ist immer, wenn Zucker und Säure gemischt sind, sehr oft induziert. Das bewirkt nicht das bekannte Loch im Zahn, sondern eine flächige Entmineralisierung der Zähne. Das heißt, die Zahnstruktur wird flächig, Schicht für Schicht langsam zerstört. Und das sieht man dann in der Form, dass die Zähne gerade zum Beispiel auch vorne auf der sichtbaren Seite eine beige-braune Farbe langsam annehmen und aufweichen.
Okay, jetzt haben Sie es mir schon vorweggenommen, was aber sehr, sehr gut ist, wodurch das überhaupt entstehen kann. Also ich denke, allein durch das Intro, was Sie gerade geliefert haben, werden ganz viele, wenn nicht sogar alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sich genau zurückversetzt wissen in so eine Wettkampfsituation oder auch in eine mehrstündige Trainingseinheit, wo dann eben in einer Flasche komplett nur Gels gefüllt wurden, die dann sich zu Gemüte geführt werden oder man auch hier und da vielleicht mal, ja, bei Riegeln weiß ich gar nicht, können Sie vielleicht gleich sagen, ob so ein Energy-Riegel auch so seine Leistung da abliefert im Mund oder ähnliches. Aber gibt es vielleicht eine einfache Lösung? Weil ich glaube, von den Gels kommen wir erstmal als Triathleten nicht weg. Das ist eigentlich essentiell, um gut durch den Wettkampf zu kommen. Was können wir denn trotzdem dagegen tun, dass diese Erosion entstehen? Und wie können wir dem Ganzen überhaupt vorbeugen?
Also vorbeugen kann man das tatsächlich durch die Anwendung von Fluorid.
Mhm.
Fluoridfreie Zahnpasta halte ich nicht für eine gute Lösung, auch wenn es sehr oft in den Medien als Marketinglücke vielleicht auch dementsprechend gehandhabt wird, dass Fluorid böse sei. Ich meine, man isst ja die Zahnpasta nicht. Die Zahnpasta wirkt auf der Zahnoberfläche. Und eine Erosion entsteht dadurch, dass gerade zum Beispiel Anteile des Fluorids aus der Zahnstruktur gelöst werden und rausfallen.
Mhm.
Dadurch wird die Zahnoberfläche weich und angegriffen. Wenn man aber mit Zahnpasta, die fluoridhaltig ist, regelmäßig die Zähne putzt, jetzt nicht direkt nach dem Essen, sondern ein, zwei Stunden später danach, darauf komme ich nochmal zu sprechen, dann ist es tatsächlich so, dass diese Fluoridionen eingebaut werden. Zusätzlich kann man einmal die Woche, bitte nicht übertreiben, wirklich einmal die Woche, mit einem Fluoridgel entgegenwirken. Ich sage jetzt bewusst keine Markennamen. Kann man sich aber bestimmt im Internet dann raussuchen. Da trägt man einen erbsengroßen Klecks auf dem Finger auf, verteilt das mit dem Finger auf den Kauflächen, auf den Seitenflächen, innen und außen an den Zähnen und geht nochmal schön mit der Zahnseide zwischen, damit sich dieses Gel auch in den Zwischenräumen einwirken lassen kann. Und wenn dieses Gel dann 5 Minuten dann seine Arbeit getan hat, können wir das dann ausspucken. Vielleicht auch ausspülen, wenn es gar nicht mehr schmeckt, aber am besten einwirken lassen.
Mhm.
Da kann man zum Beispiel durch die häusliche Mundhygiene sehr gut entgegenwirken. Beim Training selber oder beim Wettkampf vor allem. Ich erinnere mich, wie ich beim Berlin-Marathon mein Gedanke während des Gels, meine Zähne. Und was habe ich gemacht? Was habe ich anders gemacht? Ich habe direkt ein bisschen Wasser hinterher geschüttet und einmal den Mund damit gespült und das Wasser kann man ja trinken, ist ja der eigene Mund, ist ja nicht so dramatisch, aber das Wasser, das so ein bisschen neutralisiert im Mundbereich. Das Gel nimmt man ja ein, um dem Körper Energie zu liefern. Das ist ja egal, ob man das jetzt zwischen den Zähnen hat oder nicht. Das interessiert dem Energielevel des Körpers ja nicht.
Mhm.
Und dementsprechend möchte man einfach nur Zucker, Energie im Blut haben, damit der Körper wieder was leisten kann. Und aber durch das Laufen trocknet der Mund ja ganz schön aus. Das heißt, Sie sagten ja auch im letzten Podcast, Sie atmen viel durch den Mund. Das machen viele Sportler während des Laufens. Zusammenbeißen tut man, während man die letzten Meter noch durchs Ziel, da beißt man nochmal zusammen. Aber eigentlich läuft man viel mit offenem Mund, man fährt viel mit dem Fahrrad mit offenem Mund, weil man dann auch einfach mehr durch den Mund atmet. Der Mund trocknet aus, wird viel von Zucker belastet wegen der Gels. Und was passiert dann? Säureangriff.
Mhm.
Das heißt, der Mund, die Zähne, das Zahnfleisch sind schutzlos, weil der Speichel eigentlich die eierlegende Wollmilchsau im Körper ist, nämlich ein Reparaturmedium. Da schwimmen Immunzellen rum, da ist allerlei drin. Ne? Das rehydriert die Zähne, das hilft einmal auch, dass dann der pH-Wert neutralisiert wird. Und diese Funktion ist ausgeblockt und durch diesen Zuckerangriff dann auch noch mal verstärkt. Also sollte man dementsprechend dann mit Wasser entgegenwirken, dass man da immer noch mal vorsichtshalber ein bisschen Wasser hinterher schüttet, bisschen damit spült, damit erstmal die ganz groben, großen Zuckermoleküle, die da überall noch entfernbar sind, erstmal von den Zähnen wegkommen.
Ja, Ich hätte das nämlich gleich gefragt, was man dann tut, wenn der Mund so ausgetrocknet ist, aber das haben Sie gleich mit beantwortet. Und in der Vorbereitung auf die heutige Aufnahme habe ich eben auch gelesen, was das alles so im Mund macht, wenn ich ein Gel nehme und was dabei hilft und so weiter. Und die Vorbereitung, die habe ich ja über mehrere Tage bzw. wochenweise immer mal ein bisschen fortgeführt. Das heißt, ich habe auch relativ früh dann gelernt, dass es gut ist, immer was nachzukippen. Und zwischen der Vorbereitung, dem Vorbereitungsbeginn und der heutigen Aufnahme liegen ein paar Wochen. Das heißt, genau in der Zwischenzeit habe ich 2 Wettkämpfe gemacht. Und immer, wenn ich einen Schluck vom Gel genommen habe, gleich immer noch einen Schluck Wasser hinterher. Weil ich dachte, nee. Oder auch, als ich jetzt im Urlaub war, gab es irgendwie mal ein Softdrink und dann habe ich davon einen Schluck genommen. Das schmeckt auch, aber auch trotzdem immer noch ein stilles Wasser dabei gehabt und das hinterhergejubelt, weil ich dachte, nee, ich passe hier schön auf, hier wird mir nichts angegriffen, solange ich da richtig auch bewusst dabei bin. So nicht. Sie haben jetzt von Fluorid gesprochen.
Ja.
Und ich weiß auch, wir haben in einer vorherigen Podcast-Folge schon von Ihrem Buch gesprochen, wo Sie ganz klar Halbwahrheiten, Irrtümer und Mythen aufklären, die zur Diskussion stellen und genau darlegen, was ist richtig und was ist falsch. Fluorid kommt darin auch vor. Und ich weiß auch tatsächlich aus Kinder- und Jugendtagen, dass es immer ein Thema ist bei der jugendlichen oder kindlichen Prophylaxe beim Zahnarzt, dass man mit Fluorid nochmal beigeht, entweder als Zahnärztin oder Zahnarzt oder eben teilweise die entsprechenden Gels empfohlen bekommt, die man sich zu Hause, wie Sie es auch gerade erklärt haben, raufschmiert. Aber ich weiß auch, dass es dann so in Unterhaltungen im Freundes- oder Familienkreis die Diskussion gab, ist Fluorid dann wirklich so gut? Ist es gut oder ist es nicht gut? Von dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, nach zu urteilen, ist es okay. Aber welche Erfahrungen haben Sie gemacht, vielleicht auch mit Patienten, dass diese Diskussion doch wieder aufkam, wenn Sie beispielsweise während der Behandlung gesagt haben, und ich trage Ihnen jetzt mal Fluorid auf, weil Sie klären ja dann auch auf, warum Sie das machen. Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie da so gemacht?
Oh, eigentlich sehr positiv. Jedoch weiß ich aber auch, dass es da andere Meinungen gibt und ich möchte da auch entgegen sagen, dass gerade die Gruppe der Menschen, die gegen Fluorid sind, sich teilweise tonnenweise grünen Tee reinschütten, ohne zu wissen, dass sie da eigentlich einen Haufen Fluorid trinken, organisch zu sich nehmen, also systemisch, sage ich mal, in den ganzen Organismus. Die Zahnpasta isst man ja nicht, die spuckt man wieder aus. Klar, ein ganz gewisser kleiner Anteil wird vielleicht durch die Schleimhäute mit aufgenommen, aber wenn man seine Zähne putzt, Fluorid gehört da rein, damit die Zähne gestärkt werden. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Fluorid den Zähnen gut tut und dementsprechend ist das wichtig. Aber klar, man kann mit allem übertreiben. Man kann auch so viel Vitamine zu sich nehmen, bis man eine Hypervitaminose hat. Alles hat seine Dosis.
Mhm.
Und wenn man die Produkte so anwendet, wie die auch empfohlen werden, sollte das kein Problem darstellen.
Okay. Ich würde tatsächlich noch mal kurz zurück zum Speichel kommen. Und zwar gibt es ja nicht nur die Situation jetzt für uns Triathletinnen und Triathleten, dass wir gerade im Wettkampf sind oder im Training und halt die ganze Zeit durch den Mund atmen, wodurch der Mund austrocknet, eben weil die Speichelproduktion, sag ich mal, nicht hinterherkommt, es sei denn, es gibt gerade was zu essen. Aber ich kenne das ja auch, wenn ich beispielsweise morgens aufstehe, dass ich auch das Gefühl habe, mein Mund ist irgendwie ausgetrocknet. Was für mich im ersten Moment auf jeden Fall Sinn ergibt, weil ganz viele Prozesse werden ja während des Schlafens runtergefahren, damit andere Prozesse stattfinden können. Gibt es da für mich irgendwas zu beachten, bevor ich abends ins Bett gehe, damit ich trotz dieses anscheinend nicht ganz so funktionierenden Speichelproduktionsprozesses während des Schlafs auch Sachen vorbeugen kann? Ich habe mich jetzt kompliziert ausgedrückt.
Nein, das ist eine sehr kluge Frage, Frau Bartsch. Ich bin wirklich stolz auf Sie, dass Sie sich so damit beschäftigt haben. Da freut sich wirklich mein Zahnarztherz, möchte ich dazu sagen. Es ist so, dass wir abends tatsächlich austrocknen. Die Speichelproduktion wird runtergefahren, weil der Körper ganz andere Bereiche aktiviert, wie die Verdauung, wie die Regeneration und dass die Speichelproduktion nicht dazu gehört. Um einer guten Zahngesundheit unterstützend behilflich zu sein, sollte man da auf jeden Fall als unverzichtbare Routine in seine Abendroutine einpflegen, dass man abends die Zähne sehr gründlich putzt. Damit meine ich auch die Zwischenräume mit Zahnseide und wenn empfohlen auch Zwischenraumbürstchen. Nicht für jeden sind Zwischenraumbürstchen geeignet. Man muss gucken, ob die Zwischenräume auch für Zwischenraumbürstchen entsprechend geeignet sind. Aber dass die Zwischenräume und die Zahnflächen picobello sauber sind. Weil wenn der Speichel nicht produziert wird, ich sagte vorhin, das ist das Reparaturmedium im Munde, ja, dann ist es so, dass sowohl Karies als auch Entzündungen des Zahnfleischs dadurch begünstigt werden, weil Sie müssen sich vorstellen, die Bakterien haben jetzt freie Bahn, die können machen, was sie wollen. Der Speichel kann nichts mehr neutralisieren oder verlangsamen. Da passieren die pathologischen Prozesse.
Mhm.
Abends.
Alle hoffentlich gründlich zugehört. Ansonsten hier nochmal Pause drücken, zurückspulen, mitschreiben und dann setzen wir an der jetzigen Stelle fort. Wir bleiben bei der Ernährung, beziehungsweise wir gehen zurück zu der Ernährung. Bei Sportlern und somit eben auch bei uns Triathleten wird ja oft angenommen, dass sie sich abgesehen von dieser Carbo-Loading-Phase vor einem bestimmten Wettkampf sehr ausgewogen und vor allem aber, ich habe in der vorherigen Folge mal gesagt, Fehlervermeidungssportart, sehr gesund ernähren. Wir sprechen hier von Salat, viel Gemüse, reichhaltige Mahlzeiten, die den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgen, die man halt so braucht, um am nächsten Tag wieder leistungsfähig zu sein oder vor allen Dingen den bevorstehenden Wettkampf optimal abliefern zu können. Außerdem gibt es dann Obst, Smoothies, Shakes nach dem Training. Das können Sie ja wahrscheinlich auch, weil Sie sagen, Sie sind selber Sportlerin. Das heißt, alles, was ich hier gerade aufzähle, dürfte Ihnen sehr vertraut sein. Oder zum Frühstück gibt es dann, was weiß ich, ein Müsli mit Obst oder was weiß ich. Jetzt könnten wir natürlich annehmen, dass das alles gut ist, sowohl für den Körper als auch für unser Gesundheitssystem. Gesundheitssystem, also körperlich meine ich jetzt, vielleicht bestenfalls auch für das deutsche Gesundheitssystem, was weiß ich, aber darauf gehe ich hier heute nicht ein. Aber dass es eigentlich positiv ist, sich so ausgewogen zu ernähren oder vielleicht auch nicht, weil Sie haben jetzt im Vorhinein ein bisschen was angeteasert, worauf wir gleich eingehen. Bei welchen Nahrungsmitteln, neben dem Salatdressing alleine jetzt, müssen wir vielleicht doch eher Vorsicht walten lassen? Und welche Auswirkungen haben denn bestimmte Lebensmittel auf unsere Gesundheit? Mal abgesehen jetzt von Energydrinks, Gels oder vielleicht auch dem anderen und ein oder anderen Energy Regal, wie ich vorhin schon gesagt habe.
Also ich beziehe mich jetzt erstmal auf die Ernährung gesunder Natur, natürliche Nährstoffe, Nahrungsmittel, die dann zum Beispiel zu Smoothies verarbeitet werden. Mhm. Da haben wir ja auch eine Reihe von Früchten, die sowohl süß als auch sauer sind und dementsprechend die Kombination haben für die Zähne wie ein Energy Drink.
Na verrückt.
Es ist gut für den Körper, jetzt soll man nicht auf sein Obst verzichten, jedoch sollte man gucken, dass man das vernünftig dosiert. Und wenn man tatsächlich bereits Erosion hat und nicht die Finger von solchen Getränken lassen kann, vielleicht auch mal zu einem Strohhalm übergehen.
Mhm.
Ist vielleicht nicht so sexy, ne? Aber es ist tatsächlich gut für die Zähne, wenn nicht die ganzen Zähne, also nicht alle Zähne davon umgeben werden, sondern dass wirklich das Getränk seinen Weg findet in den Körper, weil man tut es ja, um seinen Organismus die richtigen Nährstoffe und Vitamine zu geben.
Mhm.
Die Zähne müssen das ja nicht unbedingt mitbekommen. Ne? Und dementsprechend kann man ja durch einen Strohhalm da ein bisschen entgegenwirken. Und bitte nicht den ganzen Tag verteilt solche Säure-Süß-Mischungszusatzsachen zu sich nehmen. Wie habe ich mich jetzt schon wieder ausgedrückt? Ich hoffe, Sie verstehen mich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Also säurehaltige Süßgetränke oder Speisen, die sehr säurelastig sind mit Dressings und so weiter, dann wirklich dann auch einmal. Und dann ist auch gut, damit, weil wenn man den ganzen Tag Säureangriffe im Mund hat, sind die Zähne mehr dieser Attacke ausgesetzt, also den ganzen Tag, wie als wenn es zum Beispiel morgens gibt es einen Smoothie und tagsüber gibt es dann sehr basische Speisen, die proteinreich sind etc., dass man das ein bisschen verteilt.
Mhm.
Und vor allem zum Abend hin sollte man diese ganzen Säureangriffe vermeiden, damit der Speichel dann tagsüber noch genug Gelegenheit hat, das Ganze zu neutralisieren. Was auch sehr wichtig ist, zu wissen, wann man die Zähne putzen darf. Die Zähne nicht direkt nach dem Essen putzen, auch nicht direkt nach dem Smoothie, weil die Zahnärztin hat gesagt, das ist nicht gut für die Zähne, also putze ich die schnell. Das ist eine falsche Vorstellung der Zahnpflege, weil dieser Säureangriff bewirkt, dass die Struktur der Zähne ja, wie vorhin erläutert, gelockert wird. Das ist so, als wenn man gerade einen Sonnenbrand hat. Da ruppelt man ja auch nicht auf der Haut, weil das tut weh. Bei den Zähnen merkt man das erstmal nicht. Man macht die Oberfläche der Zähne dadurch kaputt. Mhm. Das heißt, die Zahnstruktur ist gelockert, da sind Ionen rausgefallen und die ist jetzt gerade aufgeweicht. Und dann kommt man mit einer Zahnbürste und putzt sich das auch noch ab. Da hilft auch nicht die fluoridhaltige Zahnpasta, wenn man sich das mechanisch gerade abhaut. Also abreibt, wie Schmirgelpapier. Also sollte man circa eine Stunde auf jeden Fall warten, ne? Mindestens 30 Minuten, aber besser eine Stunde, dass der Speichel das Ganze so ein bisschen regenerieren kann und dann die Zähne putzen. Das machen auch viele falsch. Viele im Krafttrainingsbereich, die Bodybuilder, die müssen ja auch vor den Wettkämpfen, ich sage jetzt bewusst die Bodybuilder, weil das Problem haben meistens nicht die Triathleten, die haben sehr oft auch Bulimie-Probleme, weil die auch sehr darauf achten müssen und die sind sehr auf ihren Körper fixiert, kein Fett. Und wenn die dann doch noch irgendwie einen Fehler gemacht haben in der Ernährung, dann wollen die schnell loswerden, dadurch entstehen Essstörungen. Und das habe ich auch sehr oft beobachtet, auch bei Schwangeren, dass die direkt nach dem Prozess des Übergebens dann auch sofort zur Zahnbürste greifen. Das ist ähnlich, ne, weil Magensäure ist ja auch eine Säure. Und da auch lieber mit Wasser ausspülen, wenn man es gar nicht ab kann wegen des Geschmacks, dann einmal mit einer Mundspüllösung drüber, dass man sich frisch fühlt, nicht mit der Zahnbürste drüber.
Also Sie haben gerade ganz wichtige Punkte genannt. Also was mir eigentlich sofort eingefallen ist, ist Kaugummi kauen. Aber vielleicht knüpfen wir erstmal kurz an und sprechen über die Mundspülung. Weil herkömmliche, also ich sag mal so, was ich aus der TV-Werbung mitbekomme, so der Marktführer unter den Mundspülungen, steht auch bei mir zu Hause, schuldig. Auf gut Deutsch gesagt, ballert extrem. Sehr scharf, dass die Augen tränen und du denkst nur, während du das im Mund hast, deine Schleimhäute feiern eine Party, aber keine gute. Also extrem scharf und wie gesagt, fühlt sich desinfizierend an, aber auch nicht so, als wäre das der richtige Weg. Was muss ich denn hier beachten, wenn ich doch mal sage, hier und da muss ich zu einer Mundspülung greifen, weil ich es eilig habe und heute Morgen nicht geschafft habe, Zähne zu putzen. Schlimmster Fall. Oder weil ich zwischendurch einen frischen Atem möchte oder das Gefühl habe, irgendwie, ich habe noch Essensreste in den Zahnzwischenräumen. Was gibt es da so als Richtlinie vielleicht für den nächsten Einkauf, wenn doch mal wieder eine Mundspülung auf dem Zettel steht?
Also Mundspüllösungen sollten immer ein Ziel haben. Mhm. Sie würden sich ja auch nicht eine Tablette einfach so einschmeißen, ohne ein Ziel zu haben, wie zum Beispiel, ich möchte nicht schwanger werden oder ich möchte keine Kopfschmerzen mehr haben oder ich habe eine Entzündung.
Ja.
Eine Mundspüllösung soll eine Wirkung haben. Und wenn man aber keine Erkrankung oder ein Problem hat, was man damit löst, muss man das auch nicht nehmen, würde ich davon abraten. Aber wenn man eine Mundspüllösung anwenden möchte, wenn man das gern in seine Mundpflegeroutine einbinden möchte oder wenn man irgendwie zwischendurch, wenn man einen Salat gegessen hat und sich nicht frisch fühlt danach, aber auch nicht direkt die Zähne putzen darf, weil Frau Doktor das verboten hat, dann sollte man gucken, vielleicht, wenn man so empfindliche Schleimhäute hat und ein trockenes Mundgefühl hat, erstmal gucken, ist da Alkohol drin? Hm. Alkohol trocknet zum Beispiel sehr aus. Man sollte dann gucken, ob da irgendwelche Stoffe sind, die zum Beispiel auch die Zähne färben. Es gibt ein Wirkstoff und der verfärbt die Zähne. Ich möchte jetzt bewusst wieder keine Marken nennen. Es sind sehr oft die Mundspüllösungen und auch Zahnpasten, die daher kommen, dass die sagen, dass die sehr gut fürs Zahnfleisch sind. Die haben eine tolle Wirkung auf das Zahnfleisch, aber verfärben die Zähne und machen auch, dass man irgendwie irgendwann keine Geschmackswahrnehmung mehr richtig hat.
Oh, war ja.
Ne? Das geht aber wieder weg, wenn man das weglässt. Das ist nichts Bleibendes. Mhm. Aber das sind halt alles Nebenwirkungen. Und sehr scharfe Mundspüllösungen, die vielleicht zu stark sind, machen auch die guten Bakterien platt.
Klar.
Und dementsprechend hat der Mund, der ja ein gewisses Milieu braucht, dass die guten und die schlechten Bakterien in Frieden miteinander leben können, ne? Plötzlich sind die guten alle auch platt. Das heißt, falls die Schlechten irgendwie eine Mutation oder ein paar stärkere haben, die haben plötzlich mehr Platz. So entsteht dann auch eine Disbalance in diesem Milieu und kann auch tatsächlich eine pathologische Entwicklung der Zahnfleischgesundheit entwickeln, wenn man da irgendeine Mundspüllösung nicht verträgt, wenn sie das Gefühl haben, das ist zu scharf, das schmeckt ihnen nicht, das funktioniert nicht, dann ist ihr Gefühl nicht falsch. Mhm. Dann suchen sie weiter. Das ist ja auch manchmal so ein individuelles Ding, ne?
Ich habe gerade Fragen über Fragen, vielleicht klären wir die einfach mal. Sie haben jetzt von der Zahnpasta gesprochen und wie gesagt, in der Vorbereitung habe ich auch andere Podcast-Episoden von Ihnen mit anderen Podcastern angehört. Unter anderem war da das Thema auch Zahnpasta und wie finde ich die richtige Zahnpasta. Ich weiß jetzt leider nicht mehr die Bezeichnung von diesem bestimmten Wert, aber ich habe es mir auf jeden Fall in der Vorbereitung notiert. Okay, schlechter Service, die Notiz habe ich jetzt nicht hier, aber ich weiß, es gibt diesen bestimmten Wert. Und wie ich aber im Anschluss im Supermarkt feststellen musste, finde ich den nicht aufgedruckt. Nee. Bei einer herkömmlichen Zahnpasta jeglichen Herstellers. Können Sie bitte noch mal kurz sagen, wie dieser Wert heißt und in welchem Bereich der sich bewegen muss? Plus, wenn Sie möchten, wie ich im besten Fall diesen Wert rausfinde. Weil auch auf Google, muss ich ehrlich sagen, gestaltet sich das mehr als schwierig, wirklich rauszufinden, ob die Zahnpasta, die jetzt gerade bei mir im Badezimmer steht, die richtige ist, innerhalb dieses Toleranzbereiches sich aufhält oder eben nicht.
Tatsächlich ist es so, wenn die Hersteller, die diese Werte auf ihre Zahnpasta schreiben würden, würden wahrscheinlich 60-70% der Zahnpasten in der Mülltonne landen.
Wahnsinn, ja.
Weil wir wollen alle weiße Zähne, wir wollen uns sauber fühlen, da wären wir wieder beim Schrubben.
Ja.
Und natürlich, wenn eine Zahnpasta eine hohe Abrasivität hat, das heißt viele Putzkörper hat und viel vom Zahn abträgt, trägt es natürlich auch den Schmutz und die Pigmente mit ab, aber unter anderem auch Zahnsubstanz.
Mhm.
Und dieser Wert, wonach Sie gerade gefragt haben, ist der RDA-Wert. Der RDA-Wert darf bis 60-70 sein, maximal. Ab dann wird es für den Dauergebrauch unbrauchbar. Und es gibt viele Produkte auf dem Markt, die vom Namen her sehr schmelzfördernd klingen, aber gleichzeitig einen RDA-Wert von 130 haben.
Mhm.
Und als ich mein Buch geschrieben habe, da habe ich mich wirklich sehr intensiv mit verschiedenen Marken und verschiedenen Werten auseinandergesetzt. Vorher hatte ich das im Studium mal angerissen, aber so richtig intensiv habe ich das erst beim Schreiben meines Buchs dann gemacht. Da habe ich mich auch erschrocken. Ich bin da wirklich durch die Gänge geschlichen in den Drogeriemärkten und irgendwie 80% waren nur harte Zahnbürsten und die Zahnpasten waren zum größten Teil alle mit höchstem RDA-Wert. Das liegt daran, dass der Markt das will. Wir Menschen wollen das. Wir wollen schrubben und wir wollen alles abreiben, damit wir unsere Zähne so sauber und weiß sehen, wie wir es uns wünschen.
Ja.
Mit wenigstem Aufwand. Wir wollen so wenig wie möglich machen. Lieber wir bezahlen ein paar Euro mehr, aber dafür haben wir dann was richtig Tolles. So fühlt es sich im ersten Moment an.
Mhm.
Aber wenn man eine Zahnpasta mit hohem RDA-Wert über längeren Zeitraum verwendet, ist das tatsächlich so, dass diese Zahnpasta sehr viel von der Zahnsubstanz abträgt, bis irgendwann kein Schmelz mehr da ist. Ich habe ein paar Patientinnen, das sind meistens Frauen, die dann über längere Zeit solche Zahnpasten verwendet haben. Dazu gehören aber auch besonders die Whitening-Zahnpasten. Die haben komplett an allen Zähnen Schmerzen. Wenn man das wirklich korrigieren möchte, müsste man eigentlich alle Zähne überkronen, weil da so viel Dentin frei liegt. Wenn man das wirklich 10, 20 Jahre lang mit der falschen Zahnpasta betreibt, kann man tatsächlich einen sehr großen Schaden bewirken. Daher ist es schon sehr wichtig, dass man erstens diese Whitening-Zahnpasten in die Tonne tritt, die gar nicht erst kaufen.
Mhm.
Und zweitens, wenn man eine Zahnpasta gefunden hat, wo man merkt, okay, die trocknet meine Schleimhäute nicht aus, ich habe ein gutes Mundgefühl danach, das schmeckt mir, ist mir nicht zu scharf, das kann ich jeden Tag verwenden. Jetzt google ich mal, dann guckt man, RDA-Wert gibt die Marke ein. Wenn man das nicht findet, sollte man auch mal beim Hersteller fragen, weil die tun das bewusst nicht auf die Verpackung. Erstens, der Kunde soll blöd bleiben, weil dann kauft er das. Und zweitens, wenn der Kunde wüsste, was er da kauft, würde es vielleicht nächstes Mal nicht kaufen. Also sollte man da mal gucken, was in diesem guten Bereich ist. Am allerbesten wäre ein RDA-Wert roundabout 40-50. Es gibt tatsächlich solche Produkte auf dem Markt, die kosten aber auch ein paar Euro mehr, weil die gehen auch davon aus, dass derjenige, der dieses Produkt kauft, auch ganz genau weiß, was er davon hat.
Mhm. Ja, Sie haben jetzt die Whitening-Funktion, nenne ich es mal, von einigen Zahnpasten angesprochen. Und was mir sofort auch in Kombination mit der Mundspülung dazu einfällt, ist natürlich Kaugummi kauen.
Mhm.
Also ich habe die längste Zeit zumindest dazu gehört, zu den Menschen, die eigentlich immer ein Kaugummi parat haben. Und sag ich mal, wenn es mir wert war, noch einen Euro draufzulegen, dann habe ich mir eben diese Markenkaugummis gekauft, die noch so eine kleine, wie nennt man die, auf jeden Fall noch kleine Stückchen drin hatten, weil das fühlte sich dann irgendwie besser an und wird ja auch beworben, als es wie Zähne putzen zwischendurch. Jetzt weiß ich durch meine Recherche, dass das ja nicht der Fall ist. Sie sagen selber, durch diese kleinen, ich weiß gar nicht,
Partikel.
Partikel ist das Wort, was ich gesucht habe. Die ganzen kleinen Partikel, die es auch in Zahnpasten gibt, entsteht ja vor allen Dingen in Kombination mit einer harten Zahnbürste noch höher, größerer Abrieb an dem Zahn an sich. Gibt es neben diesen Partikelchen, die man möglichst dann meiden sollte in Kaugummis, also vielleicht zu anderen Kaugummis übergehen, was zu berücksichtigen? Wann schmeiße ich mir ein Kaugummi rein? Wann lasse ich es? Und worauf sollte ich da vielleicht auch achten?
Also ich würde nicht ganz so direkt nach dem Essen ein Kaugummi, also ich betrachte das so. Kaugummi im Sinne von Speichelbildung ist sehr gut, weil in dem Moment, wo man kaut, produziert man Speichel und das regeneriert die Zähne, das ist super. Aber wenn man gerade jetzt sehr stark gesündigt hat, wie zum Beispiel ein Energy Drink oder ein Salat mit ganz, ganz viel Dressing, denn ist die Zahnstruktur aufgeweicht und dann kaut man noch exzessiv, weil Kaugummi hat ja gar nicht so einen festen, so eine feste Struktur. Man kaut hauptsächlich eigentlich Zahn auf Zahn. Das heißt, das ist so wie Knirschen.
Mhm.
Die schlimmste Kombination ist, das habe ich auch schon, ich habe auch schon eine Patientin, die kann das nicht lassen, Energy Drink und Kaugummi.
Oh, war ja.
Die trinkt ein Energy Drink. Versucht das jetzt mit dem Strohhalm, aber kaut noch parallel Kaugummi. Das heißt, Säure und dann noch darauf kauen, dann hat man irgendwann keine Höcker mehr auf den Zähnen, sondern das sind dann alles nur noch plane Flächen.
Mhm.
Weil man sich das komplett abreibt. Also die Schmelzstruktur ist nicht mehr so fest und das reibt man sich in 0,0 ab. Und das ist gefährlich. Und deswegen sprechen wir heute darüber, weil das Verhalten entweder die Zähne retten kann oder komplett beschädigen kann. Und Kaugummi kauen nach dem normalen Essen ist in Ordnung, ohne diese Granulate, ja, diese genau. Partikel.
Ja.
Ne? Und am besten eine zuckerfreie Wahl. Und gucken, dass es dann dementsprechend vielleicht auch mit Xylit ist.
Mhm.
Xylit ist ein Süßungsmittel, was natürlichen Ursprungs ist und auch sehr hilfreich ist in der Antikariogenität, das heißt, es ist kariesprotektiv. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Wirkung von Xylit auf der Zahnoberfläche Karies vorbeugt. Ne? Und das ist zum Beispiel eine sehr gute Sache. Aber bitte nicht nach so einem extremen Säureangriff, dann lieber doch noch ein bisschen warten. Weil sogar das Kauen des Kaugummis Zahn auf Zahn könnte dann dementsprechend einen Schaden bewirken.
Okay, wir kommen nochmal vom Zähneputzen zwischendurch in Gänsefüßchen, dank Kaugummi, zurück zum Zähneputzen morgens oder abends. Und wir haben schon über Bakterien gesprochen, wir haben über die Schutzfunktion vom Speichel gesprochen. Ich würde nochmal zur Zahnbürste zurückkommen, abgesehen davon, dass empfohlen wird, dass sie möglichst weich ist, statt hart und sich damit alles abzuschrubben. Wie wichtig ist es dann, was empfehlen Sie, wie oft ich meine Zahnbürste wechseln sollte?
Alle 3 Monate, wenn man gesund ist.
Mhm.
Wenn man aber eine Zahnfleischentzündung oder eine Erkrankung des Mund-Rachenraum hat, dann öfter. Wenn jemand gerade akut, also eine sehr starke Entzündung hat und bei mir in einer Parodontitis-Behandlung ist, dann behandle ich meistens auch den Partner oder die Partnerin gleich mit.
Mhm.
Da frage ich auch, können Sie bitte Ihren Mann oder Ihre Frau rufen, dass ich die Person auch untersuche und wenn die betroffen ist, dann auch gleich mitbehandle, weil sonst spielen die da zu Hause Ping-Pong. Ich mach das hier sauber und die gehen zu Hause und holen sich dann die nächste Ladung Entzündungsbakterien ab. Einmal das. Und zweitens, es ist sehr wichtig, dass man die Zahnbürste alle 3 Monate sonst wechselt, weil es sonst zur Keimschleuder wird.
Mhm.
Ne? Und wenn man solche Entzündungen im Mund hat und gerade sich in einer aktiven Behandlung befindet, dann sollte man gucken, wenn es gerade sehr schlimm ist, also in ganz schlimmen Fällen sage ich auch, schmeißen Sie die Zahnbürste bitte nach einer Woche weg.
Ja.
Nehmen Sie eine neue. Wenn die sagen, ja, aber ich habe diese teure elektrische, dann sage ich, holen Sie sich bitte jetzt eine Handzahnbürste.
Ja gut, das ist natürlich eine gute Alternative.
Holen Sie sich jetzt 3-4 Handzahnbürsten. Die nächsten 3-4 Wochen werden Sie wöchentlich wechseln, weil wir wollen die Bakterien jetzt raus haben. Ne? Und das Interessante ist auch, dass Partner, die jahrelang zusammenleben und auch miteinander halt sehr eng sind, dementsprechend, wenn man einen Keimtest macht, dieselben Keime im Mund haben.
Ja, spannend. Ich meine, ergibt irgendwie Sinn, ist auch logisch, aber haben wir uns ja eigentlich nie vor Augen gehalten.
Nee, also, wir reden halt nie drüber, weil erstens, das ist ein Tabuthema, weil wir küssen ja alle so gerne und man kann ja beim Küssen nicht verhüten und deswegen ist es dann auch so etwas, was man dann auch totschweigt.
Ja. Aber es ist gut, dass sie es auf den Tisch packen. Ich glaube, es ist schon mal wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Zumal es ja auch logisch ist, wie ich gerade gesagt habe, dass man sich im Fall von Parodontitis jetzt beispielsweise die Keime hin und her schickt. Das ergibt ja nur Sinn.
Ja.
Mir ist gerade noch was eingefallen zu Zahnbürsten. Ah ja. In meinem Freundeskreis ist beispielsweise so, also wenn Freunde zum Beispiel zu mir zu Besuch kommen und über Nacht bleiben, haben die meistens ihre Zahnbürste, wenn es jetzt eine Handzahnbürste ist, in so einem kleinen Schächtelchen, nehmen das nach dem Transport raus und nach der Reise raus, die Zahnbürste, putzen sich die Zähne und packen die über Nacht wieder da rein, machen den Deckel zu. Sie grinsen schon. Wo liegt hier der Fehler?
Finde den Fehler.
Ja.
Ja, nach dem Duschen sollte man auch immer das Badezimmer lüften. Ne? Weil es ist feucht, es ist warm und deswegen, wenn man auf Wohnungssuche geht, versucht man ja auch immer zu gucken, dass das Badezimmer ein Fenster hat, weil sonst hat man was? Schimmel.
Im schlimmsten Fall.
Im schlimmsten Fall, ja. Und ich empfehle wirklich, wenn man dieses Schächtelchen hat und das ist ja für den Transport total toll, weil die Zahnbürste soll ja auch nicht in der Sporttasche zwischen den Schuhen oder irgendwas da Schmutz fangen, aber bitte nicht die feuchte Zahnbürste dann in so eine Dose einsperren. Da ist es feucht, da ist es dunkel, die Bakterien mögen das. Und das ist dann eine Keimschleuder.
Mhm.
Dementsprechend die Zahnbürste wirklich an der Luft trocknen lassen. Man kann das ja in diesem Schächtelchen lassen, aber dann irgendwie auf einem Schrank oder so und einfach an der Luft trocknen lassen. Ist deutlich hygienischer, als wenn man das so lässt in dieser Dose zu. Auch diese kleinen Lüftungslöcher, die dann immer drin sind, die reichen nicht aus.
Mhm. War für mich ehrlich gesagt auch ein Augenöffner, als sie mir das mal erzählt haben.
Das ist ja auch, Entschuldigung, dass ich sie unterbreche, auch mit den Zwischenraumbürstchen jetzt so. Die haben ja auch immer, wenn man die kauft, so einen Deckel. Und dieser Deckel dient erstens dazu, wenn man das transportieren möchte, dass das sauber transportiert wird, wie bei der Zahnbürste, wie wir vorhin gesprochen haben, ja auch. Und auch, dass man das hinten raufstülpt, wie beim Füller, wenn man schreibt, dass man den Deckel hinten rauf macht. Und dann kann man das wie einen Stab, wie eine Verlängerung verwenden, wenn man im Seitenzahnbereich die Zahnzwischenräume pflegen will.
Mhm.
Manche machen jedoch den Fehler und finden das besonders hygienisch, wenn sie den Deckel auf den gerade frisch verwendeten Bürstchen, auf das Bürstchen raufstülpen. Und der Fehler ist das, der Fehler ist dieser, dass diese Bürste gerade frisch voll Feuchtigkeit ist, auch wenn man es abspült unter Wasser, was man ja machen soll, ist ja eine gewisse Feuchtigkeit da drin. Das muss erstmal trocknen. Und wenn man da den Deckel drauf macht, bilden sich Keime, bilden sich Sporen und die schiebt man sich dann schön in den Zwischenraum. Und das ist natürlich verheerend. Dafür gibt es auch spezielle Halter. Also es gibt so Halter, wo man auch seine Zwischenraumbürstchen darauf tun kann.
Mhm. Gut zu wissen. Das ist vielleicht so ein kleiner Tipp für Weihnachten. Das ursprüngliche Thema Sporternährung und Zahngesundheit und zur Sporternährung bzw. zur Ernährung an sich gehört eben aus meiner Sicht sinnvollerweise auch das Zähneputzen, das einfach damit die Zahngesundheit weiterhin Bestand hat. Und zur Sporternährung gehört, wie Sie auch vorhin mehrmals betont haben, dass man reichlich Vitamine aufnimmt. Also jetzt nicht mehr als man braucht, das ist Quatsch, weil es scheidet der Körper sowieso wieder aus. Aber Vitamine haben schon einen hohen Stellenwert, vor allen Dingen bei einem Sportler. Jetzt sagt man ja, dass ca. 90% der Bevölkerung in Deutschland, wenn ich mich nicht falsch belesen habe, an Vitamin-D-Mangel leiden. So, für die körperlichen Prozesse bin ich mir darüber im Klaren, welche Auswirkungen Vitamin D hat, warum das so wichtig ist für eben die sämtlichen Abläufe in meinem Körper und nicht nicht zuletzt ist Vitamin D ja auch ausschlaggebend dafür, wie ich mich fühle, für meine Stimmung, vor allem wenn es jetzt wieder langsam dunkel und nass wird, in Hamburg sowieso noch nasser als im Rest des Landes gefühlt, ist Vitamin D in dem Moment als Supplement wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Aber sind Vitamin D und andere Vitamine in irgendeiner Weise relevant für unsere Zähne und die Gesundheit des Mundbereichs?
Die Gesundheit des Mundbereichs kann sehr durch Vitamine gefördert werden, besonders das Zahnfleisch.
Mhm.
Das Zahnfleisch mag Vitamin C, was ja dementsprechend die Gewebeentwicklung fördert. Und was auch sehr interessant ist, ist Kalzium. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel Käse essen, Kalzium ist richtig toll für die Zähne, weil es auch ein Bestandteil, genauso wie Fluorid, ein Bestandteil der Zähne, der Zahnstruktur ist, des Zahnschmelzes. Sie müssen sich vorstellen, das ist das einzige, die einzige Substanz im gesamten Körper, die anorganisch ist, ist der Zahn. Nur deswegen ist es auch möglich, einen Zahn mit einer Wurzelkanalbehandlung zu erhalten. Wäre das eine organische Struktur, wäre das nicht möglich.
Mhm.
Ja? Nur weil es anorganisch ist. Und diese Substanzen können dann den Zahn regenerieren und stärken. Dann kann man dementsprechend auch mit Vitaminen wie Vitamin A, Vitamin C da auch das Zahnfleisch fördern.
Sehr gut. Und das fand ich nämlich extrem wichtig, weil wie gesagt, wie auch in der vorherigen Folge, die wir mal zusammen aufgenommen haben, mit der Leistungssteigerung durch gute und gepflegte Zähne, finde ich, gewinnt Vitamin D auch immer weiter an Bedeutung, vor allen Dingen für Leute mit sportlichem Hintergrund. Und
ja,
wenn man da auch noch die Übertragung, wie wir es jetzt gemacht haben, schafft zur Zahngesundheit, dass es eben auch ausschlaggebend ist, möglichst nicht in den Vitamin D-Mangel zu kommen, finde ich das besonders wichtig.
Ja, Vitamin D spielt ja auch insgesamt, auch mit Kalzium zusammen, eine große Rolle für den Knochen.
Mhm.
Das darf man ja nicht vergessen. Und bezüglich der Parodontitis, die ja wirklich den Knochen betrifft, kann man mit einer guten Ernährung sehr wohl der Parodontitis entgegenwirken. Natürlich ersetzt das nicht das Putzen, weil man sich gut ernährt, aber die Zwischenräume überall bluten und triefen, das musste man auf jeden Fall einhalten.
Ja.
Aber wenn ein gesunder Knochen vorliegt, ist das schon mal eine sehr gute Voraussetzung auch für die Vorbeugung vor Zahnbetterkrankungen.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer auch gucken, dass ihr eure Get your vitamins, wie man immer so schön sagt. Wir sind so gut wie am Ende der heutigen Folge angekommen. Und Sie haben jetzt eigentlich zwischendurch schon total viele Ratschläge gegeben, worauf man möglichst achten sollte, um die Zahngesundheit aufrechtzuerhalten, wenn man jetzt auf Smoothies besteht oder eben diese ausgewogene Ernährung hoffentlich beibehält, was trotzdem wichtig ist zu berücksichtigen, damit die Zahngesundheit eben nicht gefährdet ist. Welche Tipps können Sie darüber hinaus unseren Zuhörern und Zuhörerinnen abschließend geben, um zukünftig die eigene Zahngesundheit, aber vor allem die eigene sportliche Leistung durch eine gute Zahngesundheit zu unterstützen?
Die sportliche Leistung durch eine gute Zahngesundheit?
Ja, in Kombination mit der Sporternährung vor allen Dingen. Oder wir können auch uns einfach nur auf die Sporternährung in Kombination mit Zähneputzen, Zahnbürste etc. vornehmen, da uns darauf beschränken. Haben Sie über das, was Sie bisher schon alles an Ratschlägen mitgeben konnten, hinaus noch irgendwas, was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchten?
Ich möchte einfach den werten Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, dass es sehr wichtig ist, dass man sich gut ernährt, aber es geht auch um das Wie, nämlich wie man diese Ernährung gestaltet und wie man sich da verhält. Ne? Und Sportler fordern ihrem Körper sehr viel ab. Und das ist ganz wichtig, dass man einfach weiß, zum Beispiel Dressing, säurehaltige Getränke, zuckerhaltige Speisen, wie man damit umgehen soll. Ich will Ihnen nicht das Leben verderben und sagen, das dürfen Sie alles nicht. Das ist alles Teil des Lebens und man soll sein Leben genießen und gestalten, wie man es möchte. Aber man sollte einfach seinen Feind kennen.
Mhm.
Setzen Sie sich bitte einfach mit dieser Thematik auseinander, damit Sie durch Ihre gesunde Lebensweise nicht nur ihrem Organismus, sondern auch ihren Zähnen, die dann auch Teil ihres Körpers sind und die Eingangspforte zu sämtlichen Erkrankungen, nämlich der Mund ist eine Eingangspforte für viele Erkrankungen, dass man sich dessen bewusst ist und sich dann dementsprechend auch so verhält. Das kann ich so mitgeben, weil es sehr wichtig ist, dass man einfach seinen Feind kennt, dann kann man auch vieles vorbeugen.
Super, perfekte Schlussworte. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich wieder einmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Vielen Dank für diese persönliche Begegnung heute. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz vielen Dank. Jetzt ist auch langsam Schluss hier nach draußen an euch. Schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein und lasst uns wissen, welche Erkenntnisse ihr mitnehmen konntet. Auch im Hinblick darauf, was ihr vielleicht in eurer Ernährung ein bisschen ändern wollt, eure Stellschrauben vielleicht ein bisschen verändern. Und Frau Dr. Rahimyan, wir werden uns zeitnah oder irgendwann in Zukunft sicherlich nochmal sehen. Vielleicht ergibt sich ein weiteres Thema, worüber wir sprechen können, vor sportlichem oder Triathlon-Hintergrund. Und ansonsten wünsche ich Ihnen erstmal alles Liebe und eine schöne Zeit.
Dankeschön. Und auch Dankeschön an Sie, Frau Bartsch. Und Dankeschön an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn Fragen sind, können Sie sich gerne an die Redaktion wenden. Ich freue mich. Bis
ganz
dann.
Ganz genau. Und weitere Informationen zu Frau Dr. Rahimyan findet ihr auch in den Shownotes. Wenn ihr da Interesse habt, mal ein bisschen der ganzen Sache auf den Grund zu gehen, der Sportzahnmedizin und Ernährung. Macht's gut und viel Spaß beim Training. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest. Before you run, gotta learn to win, to be a champion.